I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tatütata, da sind wir wieder. Der Maxi und der Grizzy.
Hallo.
Hallo, es ist.
Hallo, kurz. Leichter Delay im Kopf.
Kurz
nicht in der Aufnahme, nur im Kopf.
Kurz zur Einordnung vielleicht, damit ihr wisst, in welcher Situation wir gerade waren. Wir kommen gerade live von der Bühne, sind jetzt nach Hause gefahren. All der Adrenalin ist von uns abgefallen. Und wir sind gerade jetzt in diesem Loch, in dem man am liebsten gar nichts macht, außer sich beglückwünschen lassen von all den vielen Fans, die da waren. Wie grandios diese Show wieder war. Das Ding ist, die Show, ich habe das geliebt, darüber reden wir gleich noch, aber da war halt keiner. Und jetzt läuft man so nach Hause und kriegt Gott sei Dank ein paar nette Nachrichten. Und denkt sich so, ja, und jetzt? Und dann läuft man so an so einer Banane vorbei und denkt sich, esse ich jetzt noch eine Banane? Jetzt habe ich mir einen Tee gekocht. Und jetzt dürfen wir noch, wir haben noch die große Freude, die große Ehre, dass wir nochmal miteinander podcasten dürfen, denn wir wollen natürlich noch einen Podcast aufnehmen für euch. Und das machen wir jetzt noch. Und das Thema heute sind Lieblingsfilme. Lieblingsfilme wollen wir jetzt mal immer wieder besprechen. Und der Max hat heute einen ganz besonderen ausgewählt. Aber als allererstes Mal, Max, wie geht's dir eigentlich?
Gut, die letzte Viertelstunde war Bombe. Also, es war wirklich von der Bühne runter. Nein, ich fand wirklich heute Abend, also für die, die jetzt sich gerade zuschalten und nicht wissen, was es geht oder die kein Social Media nutzen, einfach keine Zeit hatten. Manchmal kriegt man sowas ja nicht mit. Wir hatten heute einen Livestream im Kolossal. Der Kolossal ist so eine Kult-Location, die gibt schon ganz lange, ganz lange Tradition. Habe ich schon sehr, sehr viele Konzerte gesehen als junger Spund von irgendwelchen Deutschrappern. Du auch, Savage habe ich da gesehen, Olli Banjo habe ich da gesehen, Moses Pelham habe ich da mal gesehen und so weiter und so fort. Also das war so eine ganz legendäre Aschaffenburger Location. Und da gibt's den guten Dave, und der war ja auch mal schon mal jetzt kurz zu Gast vor 2-3 Ausgaben. Und die haben da so eine Veranstaltungsreihe, beziehungsweise machen da jetzt Veranstaltungen im Streamformat auf der Bühne direkt, haben da eine Kamerafrau, die dann dort direkt mit so einer professionellen Fernsehkamera auf die Bühne filmt, noch ein paar andere Kameras, und übertragen da Veranstaltungen jeglicher Form. Von Konzerten bis hin halt auch zu Stand-up-Comedy, Comedy generell, Kabarett oder auch dann halt Podcasts. Und da wir ja zwei Aschaffenburger sind, ich zugezogen, du original, haben wir gesagt, yo, Autokino wird 5, Autokino-Event letzte Woche in Aschaffenburg im Stadttheater ist leider ausgefallen, konnte man überhaupt nichts machen, ist alles zu momentan, weiß auch nicht, wie es nächstes Jahr wird, aber den 5. Geburtstag muss man irgendwie huldigen, und haben dann heute einen sehr, sehr ruhigen, also es war ein sehr, sehr, sehr unaufgeregter Abend, ich glaube, das war unser unaufgeregtester Auftritt, den wir je hatten, aber er war sehr heimelig. Wir hatten verschiedene Gäste. Es ging über 3 Stunden. Sebastian Hotz, aka El Hotzo, war zu Gast zugeschaltet, genauso wie Luki. Also Ex-Stalking Lukas, jetzt nur noch der Luki. Und 2 Leute waren sogar live da, nämlich Marek und Stenger. Und wir hatten einen sehr, 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 sehr schönen Abend, in dem wir die 5 Jahre Autokino haben Revue passieren lassen. Und es war, ich glaube, wir hätten noch 5 Stunden weiterreden können, gefühlt, was wir an Material noch eigentlich dabei hatten. Aber so war es. Ein sehr kurzweiliger, abwechslungsreicher Abend. Und zwischendrin hatte ich mal ganz kurz gedacht, es ist die große Daniel Stenger Show, weil er wirklich sehr übernommen hat, aber auch dann leider so gut, oder das heißt leider dann so gut, dass es mich überhaupt nicht gestört hat, sondern dass ich mich habe auch ein bisschen treiben lassen von seiner Motivation und seinen vorbereiteten Sachen. Ja. War einfach sehr schön. War ein echt schöner Abend und sehr würdig für das, was es sein sollte.
Voll, ja. Mir hat, mir hat gerade eine gute Freundin noch geschrieben, die hat gemeint, sie hat es angeschaut und sie hat gesagt, ihr wart so ruhig und das hat so, es war der perfekte Sonntagabend-Vibe und sie hat gemeint, ey, es war so schön, weil ihr habt euch so, jeder hat den anderen immer komplett ausreden lassen, keiner wollte sich in den Vordergrund drängen, ihr habt beide eure Gags gemacht oder alle vier zum Teil eure Gags gemacht, aber es war irgendwie eine ganz erwachsene, schöne, nicht so eine aufgedrehte Situation, sondern so eine einfach eine schöne für zu Hause, man guckt zu Hause. Und das muss man ja auch mal sagen, das ist ja immer diese Diskrepanz, das darf man ja auch nicht vergessen, deswegen haben wir von Anfang an gesagt, wir können da nichts vorführen, weil es gibt Sachen, die funktionieren nur mit Publikum und es macht keinen Sinn, da jetzt irgendwie rumzuhüpfen und Songs zu performen. Ich habe meinen höchsten Respekt davor, wenn das Musiker machen in so Livestreams und denke mir dann sehr oft, wenn das keine super, super richtig guten Musiker sind, finde ich das leider auch oft ein bisschen, werde ich damit nicht warm. Und wir haben da heute, glaube ich, genau den richtigen Ton getroffen. Ich finde es auch, dass es so unaufgeregt war. Woran lag das? Ist es die Erfahrung? Ist es die Erfahrung?
Wir sind ja auch wahnsinnig nüchterner dran. Ich muss auch sagen, ich war überhaupt nicht aufgeregt. Es war dann irgendwann so, ja, und
auch nicht.
Nun geht's los.
Und ich habe mich noch gefragt, sollte ich aufgeregt sein? Warum bin ich überhaupt nicht aufgeregt?
Aber das ist ja das, was auch ganz oft gesandt wurde. Wir wurden auch gesandt. Aber was auch ganz oft gesagt wurde, auch von Stenger, da war man so, das habe ich mir auch nämlich mal gedacht, also wie abgebrüht wir teilweise auch dann schon in so Locations inzwischen reingehen und einfach so unser Ding machen. So, und aber ich finde auch, ich bin auch zu alt, mit mir jetzt nochmal irgendwie The Larry zu machen und dann da irgendwie, ich will da einfach nur meinen Abend durchziehen. Und ich will einfach keinem im Raum auf den Sack gehen und ich will auch nicht, dass mir jemand auf den Sack geht und ich will einfach nur, dass ein ordentlicher Abend wird. Und ich glaube, so waren da heute alle. Es war auch irgendwie, es war auch mal wieder ganz krass, so einfach wirklich so sowas zu betreten und mal wieder so Bühnenluft zu schnuppern und sowas. Also wie ich auf die Bühne hochkam, habe ich gedacht, ach, so fühlt sich das an. Das ist echt krass, was so ein Jahr irgendwie so, ne, was da so, was ein Jahr mit einem macht, irgendwie ist ganz komisch.
Das war total, total krass und wir hatten ja, ich muss natürlich auch sagen, klar, da war diese Kamerafrau und einer am Licht und so weiter, da waren natürlich zwei, drei Leute auch im Raum und wir haben extra noch Kuchen bestellt und so, weil ja 5 Jahre Autokino und dann hat man da zwar mit Abstand, aber man hat dann halt irgendwie in dieser riesen Location irgendwie zusammen Kaffee und Kuchen gegessen. Oder es gab nur Kuchen und das war schon wieder mal so ein Moment, wo ich dachte, ey, allein dafür hat es sich gelohnt, einfach mal wieder so 2, 3 Menschen zu sehen, die man vorher nicht kannte. Bin gerade eben zum Beispiel noch mit demjenigen, war jemand von der hiesigen Presse da, mit dem bin ich gerade eben noch zum Auto gelaufen, hab den noch verabschiedet und der hat so ein paar Fotos gemacht und da habe ich mich richtig drüber gefreut, ey. Das war halt einfach auch so ein, mal wieder sich mit jemandem zu unterhalten und ja, es war einfach, es war richtig was fürs Herz, es hat richtig gut getan. Allein auch jetzt, ich habe so viele Nachrichten bekommen und so viele Leute haben uns in den Stories erwähnt.
Voll.
Ey, es ist eigentlich fast, es ist schon merkwürdig, dass einem das so viel Gutes gibt, so, weil man sich auch denken sollte, warum, Chrissy, das darf auch nicht sein, dass du davon so abhängig bist, aber es hat mir so ein gutes Gefühl gegeben gerade, als ich das aufgemacht habe und ich habe so diese ganzen Nachrichten gesehen und ich weiß, jetzt nehme ich hier mit dir den Podcast auf und dann werde ich mich hinsetzen und werde ich mir das nochmal alles anschauen, was die Leute so geschrieben haben und so. Und bisher ist es so mega positiv, das Feedback, unfassbar. Und ich glaube, genau das haben die Leute sich erhofft oder so, da haben die Leute sich drauf gefreut. Ihr könnt ja mal ganz ehrlich sagen, wie es ist, wir könnten natürlich sowas auch mal nochmal machen oder so, wenn ihr sagt, ey, macht das auf jeden Fall nochmal, dann, klar, überlegen wir uns das natürlich nochmal, dann ist natürlich, müssen wir uns natürlich was anderes überlegen, weil dieses 5 Jahre war natürlich schon sehr besonders, da konnten wir jetzt irgendwie schön lange drüber reden, wir haben natürlich vieles an Material noch nicht verwendet, das stimmt auch. Ja, müssen wir mal drüber nachdenken, ob wir das nochmal machen. Am schönsten wäre es natürlich, wenn wir es mal irgendwann, wenn wir das nächste Mal, wenn wir irgendwas live machen, dass wir es dann vor Leuten machen im Stadttheater, aber mal abwarten, wie sich die Sache entwickelt. Aber wenn es im Herbst nochmal schwierig wird, dann kann man ja mal über sowas nachdenken. Ja, es war großartig, Maxi. Und dann haben wir die große Ehre, nach 3,5 Stunden miteinander zu sprechen. Auf der Bühne. Jetzt nochmal miteinander zu sprechen. Ist das nicht großartig?
So ist es. Ja, so ist es. Aber ich aber muss auch ehrlich sagen, ich war jetzt überhaupt nicht so genervt davon, sondern ich war eher so, ach, ist doch auch okay.
Ja, vor allem, weil wir uns ja überhaupt nicht...
Normalerweise würden wir jetzt ja zusammensitzen
und
würden noch irgendwie ein Bierchen trinken oder sowas. Ne? Mhm. Und würden noch da am Backstage hängen, das geht jetzt nicht. Und dann macht man das halt jetzt hier. Dann ist der Backstage halt diese Aufzeichnung.
Das stimmt, ja. Und ich finde es auch, also wir sind ja sofort, wir haben ja danach nicht mal drei Sätze miteinander geredet. Also das muss man auch sagen, wir sind dann sofort so, ich habe meinen Kram zusammengepackt, du hast deinen Kram zusammengepackt, dann hatte Stenger mit einem geredet, Marek hat mit einem geredet. Und dann sind wir relativ schnell wieder heim, weil natürlich darf man auch diese Corona-Situation jetzt nicht ausnutzen und da jetzt zusammen abhängen und noch ein Bier saufen oder so. Also da waren wir auch alle relativ schnell, ich glaube, es hat keine Alkohol, doch der Marek hat getrunken.
Ich hatte einen Radler.
Du hattest einen Radler, der Marek hatte auf jeden Fall ein paar Bier, Stenger ist gefahren, ich glaube, der hat gar nichts getrunken und ansonsten sah es da mit Alkohol eher mau aus. Also es war alles sehr, sehr vernünftig und ja, das ist schon echt ein gutes Gefühl gewesen. Ich bin gerade richtig beseelt. Es ist einfach nur schön. Herrlich. Oh, ja. Und wir haben, du hast zu mir gesagt, Scott Pilgrim, sollen wir noch mal gucken, wenn es ums Thema Lieblingsfilme geht. Weil wir wussten natürlich, wir nehmen am Sonntag auf. Wir wussten also auch, ja, es darf jetzt auch kein Film sein oder keine ganze Serie mehr oder so, sondern du hast was genommen, was du natürlich schon kennst, wo du sagst, ey, das mag ich richtig gerne, wo du auch nicht ganz sicher warst, ob ich den mag und wie ich den finde. Und dann hast du gesagt, ey, lass doch mal so überlegen, immer über Lieblingsfilme zu reden, dass wir das mal hin und wieder machen. Und das ist ein Lieblingsfilm, der eher von dir kam. Also das, den hätte ich jetzt gar nicht so gewählt. Aber im Nachhinein ist es ja eigentlich der perfekte Film. Aber sag doch du mal, warum Scott Pilgrim und wann hast du den gesehen? Und weißt du das noch, wann du den gesehen hast?
Ich habe den nicht im Kino gesehen, das weiß ich auf jeden Fall. Scott Pilgrim kam 2010 raus und in der Zeit war ich, glaube ich, sehr damit beschäftigt, Nerd-Revolution an den Start zu bringen und war ein Jahr, in dem ich mich wahrscheinlich weniger um Popkultur geschert habe und immer kamen Leute zu mir und gesagt, ja, dann musst du Scott Pilgrim gucken. Und dann habe ich Scott Pilgrim mir, glaube ich, aber erst auf Blu-ray bestellt aus Großbritannien, weil er da ein bisschen früher erschienen ist, weil er da auch schon früher ins Kino kam und habe den damals zu Hause geguckt und fand den gut. Also ich mochte vieles daran, aber musste den auch erstmal, also der ist ja von Edgar Wright und Edgar Wright macht ja allerhand großartige Filme. Ich gehe auch nochmal ganz kurz in die gleichen Edgar Wright-Historie rein. Lukas hat schon mal eine sehr schöne Folge von der Filmschule über den Film gemacht, beziehungsweise über Edgar Wright. Und ich muss sagen, beim ersten Mal hat er mich gar nicht so super krass gecatcht. Also ich fand den halt so ganz gut. Und fand den sweet gemacht und hab den aber erst so den Kult um Scott Pilgrim und wo der eigentlich herkommt, der kommt, basiert ja auf einer Graphic Novel, also auf einem Comic und dass der so, und dass das Videospiel dazu auch so extrem abgekultet wird, also es ist so, kam das wieder raus, das war jetzt galt Jahre als verschollen, keiner wusste, wer die Rechte dran hat, jetzt kam es letztens raus über Ubisoft und alle waren wieder total happy, dass das jetzt wieder da ist. Also Scott Pilgrim genießt in meiner Wahrnehmung so einen riesengroßen Kultstatus und ich habe immer den so als gut, aber ich muss mich mehr mit dem beschäftigen abgespeichert und habe den dann irgendwann nochmal gesehen, aber ich glaube immer zum falschen Zeitpunkt und deswegen ist die Aussage, oder ist gar nicht so sehr mein Lieblingsfilm gewesen, sondern ich fand den immer gut, aber als ich den gestern wieder geguckt habe, ne, und jetzt mal wirklich so mit Wach und Verstand und auch einer der heutigen Sicht auf Filme drauf und auch auf das Werk von Edgar Wright, war ich so, Mann, warum ist denn das eigentlich nicht dein Lieblingsfilm? Das ist doch der, also ich habe den gestern Abend geguckt und find den so geil. Und das ist so ein krank guter Film, der mich auf so vielen Ebenen anspricht. Also wirklich vom Cast über die Story, wie man die erzählt, wer da alles mitspielt, was da auch für Figuren auftauchen. Und dann das Ganze, wie das dargestellt ist, war ich so, boah, das ist einfach so ein krank guter Film,
ja,
der viel mehr Aufmerksamkeit von mir bekommen muss, als er bis dato bekommen hat. Und gestern Abend war eigentlich der erste Abend, wo ich den sehr, sehr, sehr krass gewürdigt habe. Und deswegen habe ich den auch gewählt, weil ich war so, wir müssen uns Scott Pilgrim widmen, weil ich weiß, dass der geil ist.
Ja.
Und ich weiß, dass es ein guter Film ist, aber ich muss den wieder mal in meinem Gedächtnis auffrischen. Und hat gestern Abend richtig gut getan, den zu gucken.
Ich kann ja mal die Story ein bisschen zusammenfassen, also um was es auf jeden Fall so grob geht, wenn ich das mit meinem halben Hirn jetzt noch hinbekomme. Mhm. Im Prinzip, Scott ist, 21, meine ich, wenn ich mich richtig erinnere, oder 22, also er ist auf jeden Fall noch ein junger Typ, spielt in so einer Band und mit einer Frau, die er mal gedatet hat und ein Kumpel und dann gibt's noch so einen anderen Typ, der steht immer nebendran und hat irgendwie nicht so richtig so einen Job in der Band, aber ist halt auch immer dabei. Und der Film geht damit los, dass er erzählt, dass er jetzt jemanden kennengelernt hat, jemanden datet, aber sie ist halt aus der Highschool. Das macht er so ein bisschen, um sein Ego wieder ein bisschen aufzufrischen. Datet die, holt die dann da auch ab. Da gibt's mega witzige Szenen. Und kommt mit der zusammen und merkt aber im gleichen Moment, oho, es gibt aber auch eine neue Frau in der Stadt und die ist so ein bisschen über seiner Liga. Also er ist eigentlich nicht cool genug für sie, wird so ein bisschen suggeriert. Er verhält sich ihr gegenüber auch sehr, sehr unsicher und merkt auf einmal, okay, sein Ego ist jetzt wieder gepusht und relativ schnell verliert er das Interesse an der jungen Frau aus der Highschool und sie ist aber sehr, sehr treu doof, liebt ihn total und rennt ihm auch überall hinterher und dann hat er was mit dieser, naja, älteren, mystischen Schönheit. Die hat auch so krass gefärbte Haare und die wirkt irgendwie super cool und ja, halt selbstbewusst und als hätte sie schon echt was durchgemacht und kommt rüber, übelst abgeklärt rüber. Er hat dann quasi was mit der, während er eigentlich noch mit seiner Ex zusammen ist, er vergisst es ihr so ein bisschen zu sagen. Ehrlich gesagt betrügt er sie einfach nur und finde ich schon mal spannend, weil, da können wir gleich nochmal drüber reden, über Michael Cera und seine Rollen, die er sonst so spielt, kommt dann also mit der anderen zusammen und diese Frau hat aber Ex-Freunde, die sieben teuflischen Ex-Freunde, glaube ich, wird's genannt, und gegen die muss er dann quasi kämpfen, um an sie ranzukommen. Und das Ganze wird halt so wie ein Superhelden Superheldenfilm im Comic-Style aufgezogen, total überdreht mit extremen Kampfszenen, die natürlich total drüber sind. Er wird durch irgendwelche Wände geschmissen, er kann fliegen, er kann mit seiner, wenn er einen Bassriff spielt, kann er einen Gegner besiegen quasi und so geht das halt immer fort. Es ist eine Comic-Verfilmung, ist glaube ich eine Graphic Novel, ne? Und auf der das Ganze ja auch passiert, die als Coming-of-Age-Film aufgezogen ist und das kommt, finde ich, richtig cool und gerade ich finde gerade der Cast ist halt extrem nice, da kannst du jetzt gleich auch nochmal ein bisschen was zum Cast sagen, weil es ist ja auch schon erstaunlich, wie viele Leute dann später tatsächlich in irgendwelchen Superheldenfilmen mitgespielt haben, Chris Evans zum Beispiel, der übrigens in diesem Film großartig aussieht und auch großartig schauspielert. Aber das war so im Grunde der Plot erstmal, würde ich behaupten, oder?
Ja, das kann man grob so sagen. Also das ist, du hast jetzt halt einfach, dass du nicht mit den Namen gearbeitet hast, die halt, also Ramona Flowers ist, glaube ich, irgendwann so Sinnbild geworden für so, was glaube ich, an Scott Pilgrim so gut ist, ist, dass das war so der erste richtig coole, moderne Nerdfilm. Weil du halt so, also Ramona Flowers ist zum Beispiel total schön und bezaubernd und hat auch was Mystisches an sich, ist aber überhaupt gar nicht im typischen, im klassischen Fernsehbild perfekt. Mhm. So, ja, also da hast du ganz viele, ich finde das Thema Nerd wird da so gut bearbeitet und auch so ernst zu nehmen, also so ernst bearbeitet, weil ich mich als jemand, der sich auch in dieser Kategorie Mensch einordnen würde, zumindest in einem Teil meines Lebens, würde ich sagen, dass ich mich da verstanden fühle und dass da nicht so irgendwie die Klischees abgefeuert würden, sondern, also der Film macht ja ganz viel unterbewusst. Der fängt ja auch ganz viel am Anfang, hörst du ja immer so Videospiel-Sounds und die sind ja alle aus Zelda. So, und das ist ja, Und damit werden halt nur so kleine Szenen unterlegt und das passiert auch so ganz leise im Misch, also die Soundmischung ist da ganz leise für diese Sounds, so dass man die gerade noch so wahrnimmt, dass die gerade einem noch so ins Ohr rein donnern und ich finde, der Film hat wahnsinnig viel für die Nerdkultur bedeutet der. Das merkt man auch daran, was der auch heute noch für einen Stellenwert hat, merkt man zum Beispiel daran, das ist für mich immer ein ganz guter Messwert tatsächlich. Das ist natürlich, was du jetzt nicht so auf dem Schirm hast, aber was als Sammler und inzwischen auch Verkäufer krass weiß, ist zum Beispiel, dass Scott Pilgrim einen unfassbaren Funko-Ausstoß hat. Also, dass das bis heute noch ein Riesenthema ist, zum Beispiel da, und dass die Sachen auch immer noch super schnell ausverkauft sind, wenn so Funkos von Scott Pilgrim rauskommen. Also, das heißt, da ist so bis heute auch noch 10 Jahre, 11 Jahre später noch eine riesengroße Nachfrage. Und dafür, dass es halt auch immer nur bei dem einen Film blieb, es gab nochmal letztes Jahr so ein Kurzfilm bezüglich der Wasserkrise und so, aber, dass es nur diesen Film gibt, nur dieses eine Spiel gibt und auch nur diese Graphic Novel gibt, macht das Franchise auch irgendwie so unantastbar. Und das ist halt irgendwie total geil. Und deswegen ist das so ein ganz ernstzunehmendes Nerd-Ding. Und deswegen finde ich, dass der Cast ist auch super. Also, ne, wie du schon eben gesagt hast, du hast halt so quasi den einen der heute vielleicht wichtigsten Superhelden-Darsteller der Welt, Chris Evans, der halt einfach super auch immer ein besser Captain America wurde. Mhm. Du hast aber auch so, du hast Michael Cera, der eigentlich Scott Pilgrim quasi perfekt spielt, weil auf dem ersten Blick ist er ja schon so in seiner typischen Michael Cera-Rolle, aber so hinten raus kommt ja schon so ein bisschen auch so dieses immer so, er ist auch schon ein Arschloch teilweise. So.
Er ist also voll der Wichser eigentlich, oder? Das merkt man doch eigentlich die ganze Zeit. Er ist voll der egoistische Arsch und es ist irgendwie, aber dadurch, dass es halt mit seinem Michael Cera, er sagt ja dann auch am Ende, das Geile ist ja auch, ja, hier wird das Anti-Do entworfen. Das ist ja für dich auch das geilste Ende, weil er ist ja eigentlich ein Wichser die ganze Zeit, der aber so, das, ja, ist halt er ist halt ein unsicherer Arsch so ein bisschen, ne? Also ich glaube auch gar nicht, dass er so ein böser Mensch ist, sondern er ist halt eher so ein, er ist ein bisschen unsicher und dadurch baut er Scheiße. Und am Ende wird ja sein Anti-Ich entworfen, das ist so geil, wie einfach, also ich finde ja auch die Auflösung dieses letzten Kampfes, wenn er dann nochmal gegen sich selbst kämpfen muss, also das finde ich großartig, ja, du musst gegen das Anti-Ich kämpfen und so, und man denkt sich, ja, okay, krass, er ist der böse Scott Pilgrim, und dann ist es ja einfach so, kommt die einfach so raus, ja, mach's gut, tschüss. Ja, kann man
nicht. Nächste Woche, gell?
Da kann man lecker Torte essen, tschüss. Es ist so eine dumme Auflösung, aber das ist natürlich genau das, was auch, ich glaube, was halt so Superheldenfilme auch mal gebraucht haben, ich glaube auch so ein bisschen Guardians of the Galaxy Humor und so, was man da drin so sieht, ist so dieses, dann halt auch mal mit sowas brechen, mit so einer riesen Erwartung. Ich meine, das ist ja am Ende Comedy, Erwartung brechen. Und das ist großartig, ne? Also, dass er dann halt wirklich, dass dieser letzte große Kampf, wo man sich denkt, oh, jetzt muss er nochmal gegen einen kämpfen, da denkt man sich als Zuschauer auch so, ja, jetzt reicht's aber auch so ein bisschen. Da wird man gerade so ein bisschen unaufmerksam und dann wird es so aufgelöst, man denkt sich, okay, genial. Also, es ist schon sehr, sehr schön und ich finde, es ist so eine gute Mischung aus echt Action, so die Spaß macht, die irgendwie auch funny ist. Und richtig guter Comedy und aber auch so ein bisschen, ja, so emotionale Coming-of-Age-Geschichte. Also das macht schon echt Spaß. Also zum Beispiel großartige Szene, wie sie ihm Tee kochen will und ihm so 20 Tees vorliest. Er sagt so, du hast ja alle ausgedacht, oder? Und es bleibt auch so im Raum stehen, so geil Michael Cera-mäßig. Du musst doch sagen, der hat die geilste Stimme für das, was, also er hat wirklich so genau verstanden, was seine Rolle ist und das macht den, finde ich, auch so stark. Er hat ja mal in diesem einen Film mitgespielt, in diesem The End of the World oder End of the Fucking World oder wie der hieß, wo er so richtig böse war nur. Passt ja gar nicht.
Und sich selber spielt und dann halt so dieses, wo er dann irgendwie mit den zwei Tussen auf dem Klo ist und dann machen sie die Tür auf und dann die eine leckt ihm so das Arschloch und so, ist alles so fast, weil, ja, das ist halt dieses End of the World. Da haben sie ihn halt so aus diesem Good Guy-Image ein bisschen ziehen wollen, was auch witzig war, weil ich glaube, er hat halt einfach auch in Hollywood ein wahnsinniges Good Guy-Image. Michael Cera ist halt, ich weiß gar nicht, ich habe ja eben so ein bisschen nochmal so nebenbei so ein IMDb geguckt, der macht ja immer mal was, der macht auch viel Synchro-Kram, aber der ist natürlich auch so einer von den Typen, die wahrscheinlich in der Zeit, wo er halt solche Filme gemacht hat oder auch Superbad oder war der nicht auch in Juno? Doch auch,
ja,
ne?
Ja, ja.
Juno hat ja eigentlich auch ein Arschloch gespielt, irgendwie so ein Komisch, also halb. Dass er
Arrested
solche,
Development.
Arrested Development, stimmt, da war er auch am Start. Also Michael Cera hat natürlich in der Phase seines Lebens wahnsinnig gut funktioniert, weil er halt einfach, weil er der perfekte, er war in dieser Generation von diesen Superbad und Co., war er halt der perfekte Vorzeigeschwiegersohn, unsicher, immer so ein bisschen. Er hat ja immer eigentlich auch schon so in die gleiche Kerbe geschlagen. Ne? Er war natürlich auch so ein bisschen One-Trick-Pony als Schauspieler. Würde mich aber freuen, ist einer von diesen Schauspielern, von denen ich sage, da freue ich mich, wenn es auf so einem neuen Level weitergeht, weil ich glaube, da ist viel Potenzial und der macht das schon. Der hat das, all diese Rollen damals, die man ihm dazu geschrieben hat, die hat er alle wahnsinnig gut gelöst.
Ja,
weil immer ein Sympathieträger war und trotzdem auch irgendwie was Schlitzohriges hatte oder so ein bisschen sowas, dieses, also so stille Wasser sind tiefmäßig, weißt du, was immer so draufgefasst, so, das irgendwie, das schätze ich an dem sehr.
Man hat ihn halt immer so ein bisschen, finde ich, weiß nicht, wie es dir geht, aber man vergleicht ihn natürlich immer so ganz gerne ein bisschen mit Jonah Hill, weil die beiden halt einfach die überragenden Figuren in Superbad waren und da war ja der Cast auch der Wahnsinn, das muss man einfach so sagen, mit McLovin noch.
Digga.
Also einfach nur unfassbar McLovin, Alter. Den man danach tatsächlich auch nochmal in ein paar Filmen gesehen hat. Aber Jonah Hill hat natürlich eine beispiellose Karriere hingelegt. Ne? Das war auch jedem, glaube ich, klar. Das ist so ein Typ, der kommt auf die Kamera und man weiß, ja, der wird ein Superstar. Also ohne Wenn und Aber, Jonah Hill, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, wusste ich, Nein, also jetzt, wenn man einen witzigen Film machen will, kommt man an dem nicht mehr vorbei. Und der hat ja sogar wie in Moneyball und auch so The Wolf of Wall Street war er ja auch zum Teil ein bisschen witzig, aber der hat schon auch andere Filme gemacht und der hat ist wahrscheinlich am Ende des Tages auch der bessere Schauspieler.
Ja, wahrscheinlich schon.
Aber trotz alledem glaubt man halt bei Michael Cera, dadurch, dass der so bisher so ruhig war und so, der könnte halt auch wahrscheinlich trotzdem am Ende vielleicht sogar so ein Psycho spielen oder so. Und ich könnte mir noch vorstellen, dass es irgendwann mal nochmal so eine zweite, die Karriere nochmal so eine zweite Ebene bekommt, so wie es natürlich bei Ben Affleck oder bei, schlechtestes Beispiel, Matthew zum Beispiel ist das beste Beispiel, ja. Wo eine Karriere, oder auch Leonardo DiCaprio, so der, so dieses, diese, am Anfang diese, nur dieser Teenie-Schwarm war und Alter, was ist das für ein Schauspieler geworden? Irre. Also, Leonardo ist wahrscheinlich das beste Beispiel und Matthew, also, das könnte ich mir vielleicht schon auch noch vorstellen, dass der mal versucht, noch so einen anderen Film zu machen und in eine andere Richtung schlägt. Kann sein, wenn er überhaupt da so viel Bock drauf hat. Man weiß ja gar nicht, was der so treibt den ganzen Tag über. Vielleicht ist er auch mega zufrieden, so wie es läuft. Und dann muss der gar nichts machen. Aber man hat ihn so ein bisschen immer mit Jonah Hill verglichen. Und das ist natürlich ein Vergleich, der hinkt. So, weil Jonah Hill alleine schon von seiner ganzen Ausstrahlung mehr hergibt als Michael Cera. Und deswegen waren die beiden, finde ich, auch so, deswegen war der Film Superbad auch so genial besetzt. Der eine kleine Dicke, der so drüber war die ganze Zeit und dieser lange Dünne, der so so übelst verängstigt die ganze Zeit war. Das war die perfekte Besetzung und ja, aber mich freut es jedes Mal, wenn ich Michael Cera sehe. Ich weiß nicht, warum, mir geht jedes Mal das Herz auf. Ich finde den Typen, der irgendwas hat er in mir, genau wie Jonah Hill auch, der hat echt Platz in meinem Herzen. Also das ist jedes Mal, wenn ich den sehe, freue ich mich noch und nöcher. Das
aber witzig, dass weiß ja nicht, in den letzten Tagen, wenn ich, also Stenger hat das vorhin gesagt und das hat noch irgendjemand gesagt, da war so, yo, das ist doch mit dem Typen aus Zombieland. Also das haben auch schon, oder mit dem von Social Network, und die meinen halt dann Jesse Eisenberg. Und man hat, glaube ich, weil die auch beide so in der gleichen Zeit stattgefunden haben, weil die irgendwie ein ähnliches Auftreten haben. Also ich finde, Jesse Eisenberg strahlt noch wesentlich mehr Verschmitztheit und auch Arschloch aus. Also er hat ja auch zum Beispiel den, die Antwort, die du nicht wusstest, Lex Luthor gespielt in Batman wie Superman.
Ja, stimmt.
Und ja, ich glaube, der ist noch vielschichtiger als Michael Cera, so. Aber die waren so beide. Das ist auch so eine, so die Liga, ne, finde ich so. Also die sind schon, die finden schon sehr ähnlich statt.
Das ist witzig, dass du das gerade sagst, weil bei Zombieland war ich noch so, ja, da spielt der ja mit. Also ich hatte jetzt auch bei Zombieland irgendwie Michael Cera abgestempelt. Und bei Social Network weiß ich aber, dass Jesse Eisenberg war, weil ich fand den da so genial. Krass, aber ja, Zombieland, du hast vollkommen recht. Das war Jesse Eisenberg.
Ja, spielt auch im zweiten Teil mit.
Den habe ich leider nicht gesehen.
Scheiße ist.
Wollte ich gerade sagen, ja. Wahrscheinlich ist er scheiße. Ja, es ist ein unfassbar cooler Film. Du hast es gerade schon mit diesem Nerd-Ding gesagt. Ich finde auch Zombieland 1 war so ein Nerd-Film. Allerdings finde ich auch, dass Scott Pilgrim da noch ein bisschen besser war von der Besetzung her, weil der Cast so gut war. Man muss auch mal vielleicht drüber sprechen, wer war noch so dabei? Also dieser Wallace hieß er, glaube ich, sein Mitbewohner, das war ja auch, also der Typ ist ja auch einfach nur großartig.
Das ist ja der Bruder von Macaulay Culkin, ja. Kieran Culkin, der auch zum Beispiel bei Dingen sie mitgespielt hat, bei Fargo, der Serie. Und natürlich auch Tenet. Ganz wichtig,
nee, macht er noch,
der
hat noch
Kevin, einen. Doch, er ist Fuller, der die Cola trinkt.
Ja.
Geh nicht mit Fuller hoch, ich will nicht mit Fuller in meinem Bett schlafen, der pinkelt immer ins Bett.
Ja, ja.
Genau, und ja, den liebe ich auch, der ist so ein bisschen, der hat immer so ein bisschen, ich glaube, der überträgt die Kaputtheit seines Bruders, wenn man den sieht. Und aber hat irgendwie so trotzdem den Sprung geschafft. Und den finde ich einfach einen krassen Typen. So, und der spielt halt diesen Wallace, seinen schwulen Mitbewohner, und das ist so geil, der halt immer so rumtratscht und dann immer diese schnellen Szene zu seiner Schwester Stacy, also der Schwester von Scott, die dann immer schon, wenn er irgendwelche heißen News hat, die dann einfach noch, während er das gerade eigentlich ausspricht, schon anruft so und sagt so, was hast du wieder gemacht? Und er so, hey, wie geht das? Du hast doch geschlafen. Und dann liegt halt Wallace auf dem Bett und hat irgendwie das Handy in der Hand und hat noch schnell eine SMS geschrieben.
Man muss auch sagen, dass in dem Film halt, ich finde, dieses Comic Mäßige so geil umgesetzt ist, gerade in diesen Szenen, von denen du jetzt gerade gesprochen hast. Und wir hatten es neulich von einem Film, der nochmal umgeschnitten wurde und dadurch wirklich Meta gemacht hat und nochmal besser wurde. Und da habe ich zu dir gesagt, krass eigentlich, was ein Schnitt ausmacht. Und das habe ich, glaube ich, einen Tag vorher, bevor ich den Scott Pilgrim-Film gesehen habe, zu dir gesagt. Und dann gucke ich den Scott Pilgrim-Film und wollte dir noch schreiben, sagen, krass, was ein Schnitt ausmacht. Ich glaube, gerade da und in diesen Szenen hat man so krass gemerkt, es gab so viele geile Szenen. Also, wo man wusste, das ist einfach gerade geil geschnitten, wo er das Päckchen annimmt, wo er extra bei Amazon bestellt, um dieses Päckchen von ihr anzunehmen. Das ist so geil geschnitten. Oder auch, wenn Wallace sofort seine Schwester was weiter tratscht, das ist so geil geschnitten. Und es gibt auch noch ein paar Szenen, die so ein bisschen besonders werden lassen. Also zum Beispiel auch die Anfangsszene schon mit dieser Couch, die immer weiter rausfährt, in diesem immer länger werdenden Wohnzimmer. Also man hat sich wirklich so ein paar Stilmittel rausgesucht, die auch wirklich richtig gut umgesetzt. Und zwischendrin fand ich es mal kurz ein bisschen Bild mit dieser ganzen, bei diesem Soundclash so, da war es mir fast ein bisschen zu doll mit diesen
Drachen.
Ja, mit den Drachen und so, da war ich so, boah, ja, okay. Aber gut, ist völlig okay, finde ich. Und es gab aber so wirklich auch wie überzeichnet, also richtig comic-mäßig überzeichnet die Figuren auch waren. Also gerade auch am Gideon zum Beispiel am Ende, der in seinem eigenen Club, mitten im Club, sich einen Thron gebaut hat, auf dem er sitzt und zu seinen Füßen sitzt quasi die arme Ramona und man guckt sich das so an, denkt sich, ja, das ist so, also das ist genau so, muss ein Film, der auf einem Comic basiert, eigentlich aussehen. Also genau so muss es umgesetzt sein. Es muss ein bisschen diese Trüberheit haben, aber großartig, also großartig dubbisch umgesetzt mit halt Michael Cera und diesem ganzen mit diesem ganzen Schauspieler, und keiner der Schauspieler sah perfekt aus oder war so dieser perfekte hübsche keine Ahnung was Student oder so, den man sich in solchen Filmen dann immer vorstellt. Selbst die coolen Ex-Freunde sahen zum Teil echt bescheuert aus. Also auch wie bescheuert kann Chris Evans aussehen? Bescheuert geht's nicht. Der Typ ist wunderschön, also da muss man sich wirklich Mühe geben, dass der so dubbisch aussieht. Aber auch das ist gut gelungen, und diese ganze Veganer-Gags zum Beispiel, das ist natürlich, ich meine, das ist jetzt 10 Jahre alt oder 11 Jahre alt, großartig. Also man muss sagen,
die Veganer-Polizei.
Wenn ich höre manchmal, was wir vor 5 Jahren im Podcast erzählt haben, wir haben uns damit jetzt ein bisschen auseinandergesetzt. Das ist echt selten noch so, dass ich mir das angucke und mir denke, das ist richtig witzig. Zum Beispiel vorhin haben wir so aus Marriage Story, diesen Film, den ich immer noch cool finde, haben wir so geguckt, da war so ein Gag von mir drin, so mit Lars Eidinger, und dachte ich mir so, ja, nee, ist nicht so ein guter Gag gewesen, wie du dachtest, dass er gewesen ist, oder wie du ihn auch damals fandest. Und das ist 1 Jahr her, weißt du, Max?
Ja,
so,
ja.
Und ich war so, ja, nee, den hättest du auch noch ein bisschen besser schreiben können, so. Und das sind Gags, die sind 10 Jahre alt, und ich dachte mir bei keinem Gag, oh nee, geht gar nicht, sondern ich fand es ehrlich gesagt durchgängig gut, und habe mir ein paar Mal gedacht, ja klar, ist jetzt dieser Veganer-Gag, mittlerweile macht man keine Veganer-Gags mehr, aber gut ist er trotzdem, und er ist gut umgesetzt mit dieser Veganer-Polizei, die reinkommt und sagt, hier hast du vor Eiscreme ist nicht vegan. Das ist schon großartig.
Brötchen mit Parmesan ist nicht vegan. Ja.
Das ist schon großartig und völlig okay gewesen, auch vor 10 Jahren sich über diese Veganer lustig zu machen, weil es war halt einfach ein Trend, und wie das halt immer bei Trends am Anfang ist, macht man sich erstmal drüber lustig. Dieses ganze, was danach gewachsen ist, dieses, dass man sich darüber Gedanken macht und so richtig mal drüber nachdenkt und so, das kommt ja alles erst später, aber völlig okay, dass man sich vor 10 Jahren darüber lustig gemacht hat. Und auch, also dieser Tee-Gag, da waren so viele gute Gags dabei, wo ich mir dachte, das ist mega, wie er das Päckchen annimmt und sofort hinter seinen Rücken schmeißt und es perfekt in diesem Papierkorb landet, weil es ihm wirklich egal ist und er nur bestellt hat, damit er sie kennenlernen kann. Auch wie geil seine Unterschrift zum Beispiel aussieht. Das sind so Kleinigkeiten, die so extra dann, wo man merkt, da haben die nochmal Arbeit reingesteckt, wie er so unterschreibt, und es sieht so nach einer geilen Unterschrift aus. Das ist so, das sind so Feinheiten, die einfach rocken. Dann rockt natürlich auch noch die Band. Das ist doch auch so eine geile Band, Max, oder?
Der Typ sieht ihm, der Frontmann sieht im Übrigen so krass aus wie Nils von den Rocket Beans. Also, da habe ich gestern davor gesagt, da musste ich so lachen, ne? Der Frontmann ist einfach so großartig. Sorry, dass wir dich hintergangen haben. Schon okay, kein Problem. Ich verstehe es. Little Neil klingt wirklich großer Bass. Du heißt jetzt Neil.
Ja, es ist. ey, es macht einfach Spaß, so die, ich finde, ich habe die angeguckt, war so, das sind doch die Screenshots, also die, das irgendwie haben die mich an die erinnert, paar Nerds, die witzige Mucke machen und ja, ey, es hat auch Spaß gemacht, sich das anzugucken, auch die Songs waren irgendwie auch ganz cool, so, das hat schon Spaß gemacht, super. So, auch die, ja, auch diese böse andere Ex-Freundin von ihm, die jetzt so eine bekannte Musikerin war, wo man sich auch dachte, hä, wie passt denn das zusammen, aber irgendwie haben die auch mal gedatet, die ja auch aufgetreten ist, die auch einen geilen Song rausgehauen hat. Also
ja.
Das war schon, das hat schon alles sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich das anzugucken. Und ich muss auch sagen, der Film hat auf jeden Fall Lieblingsfilmstatus. 100% gehe ich voll mit.
Finde ich witzig, weil er ja trotzdem auch sehr, 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 sehr nerd-referenziell ist. Ne? Also er ist ja auch, er ist ja, also diese ganzen.
Ich finde aber so First-Level-Nerd.
Ja, aber trotzdem nicht plump.
Also nee,
ganz
gar
wichtig
nicht.
Ist bei so einem Film, dass er nicht plump ist, weil wenn er plump ist, dann ist er schlecht gemacht. Zum Beispiel Ganz Akimbo mit Daniel Radcliffe war ja auch so, wollte ja auch in so eine Liga gehen und der war schlecht und plump.
Ja, nee, man hat sich halt schon irgendwie so, würde ich sagen, guck mal, man beruft sich auf Pac-Man, Zelda, das sind so Sachen, die an die ich mich erinnere und damit kann natürlich jeder was anfangen. Also da muss ja kein Nerd sein. So, da musst du halt einfach irgendwann mal die letzten 20 Jahre zufälligerweise dich mit jemandem unterhalten haben, der keine 50 ist, dann hast du wahrscheinlich
die Man Cave gelaufen.
Ja, oder so, also mein Vater kennt Zelda und Pac-Man. Aber du hast recht. Also ich finde halt bei diesem Nerd-Thema, der übertreibt's nicht, der gibt halt dir durch seine Looks vor allem dieses Gefühl die ganze Zeit, also sind es die blauen Haare von ihr oder sind es die Shirts, die er trägt und so, das gibt dir die ganze Zeit so dieses nerdy Gefühl und natürlich auch, dass sie in der Band spielen und der eine spielt Videospiele und sie sind in dieser Arcade und so. Das ist natürlich klar, das gibt dir dieses nerdy Gefühl, aber eigentlich ist der an so vielen Zitaten gar nicht, der ist gar nicht so vollgeklatscht mit so vielen Nerd-Zitaten, sondern eher so, ja, so ein bisschen, so auch wie Superbad, das ist genau die richtige Mischung. Zieh die Weste aus, du siehst aus wie Aladdin. So Kleinigkeiten, also.
Das ist ein geiler Satz.
Ist einer der geilsten, also der macht ja zwei, drei solche Sprüche, so von, mach das mal, du siehst so, das ist großartig gewesen. Das ist so, das hat halt auch wirklich so, das hat so richtig Humor geprägt, finde ich, so Superbad. Und das, so weit geht's so Scott Pilgrim jetzt nicht, aber das ist, trotz alledem finde ich halt, ich finde, die machen das großartig, genau wie du sagst, so, es ist nicht plump mit diesem Nerd-Kram, die biedern sich aber auch nicht an, also die wollen jetzt nicht mega, die wollen jetzt nicht hier mega irgendwie die kleinen Easter Eggs raushauen, sondern sind halt so, ja, ey, wir reden halt, wir gehen halt gerne in so Arcade Halls, wir zocken ein bisschen Gameboy, wir sind halt normale Kids, so, wir sammeln Platten, ja. Das ist geil.
Der ist so, ja, der ist so präzise, was diese ganzen Themen angeht, weil da bin ich super picky, ne, bei sowas, ich hasse das. Das ist ja auch, also zum Beispiel bei mir war das auch immer so, dass Leute gesagt haben so, also nach Nerd-Revolution haben mir ganz viele Leute Beats geschickt oder gesagt, rap doch mal über Zelda oder rap doch mal über Call of Duty oder sowas. Das hattest du halt viel, ne? Und oder dass mir auch Produzenten Beats geschickt haben, haben gesagt, ich hab da mal für dich das Mario Kart Intro gesampled oder Tetris. Und ich habe immer so, ja, aber das ist doch die erstbeste Idee. Und als Nerd oder als, ich mag das Wort Nerd ja nicht mal so gern, aber als jemand, der sich halt in dieser Sparte ganz stark zu Hause fühlt und sich ganz stark damit identifiziert, ich gucke da sehr stark drauf, was sich anbietet und was wirklich die Thematik versteht und ihren was Würdiges schustert. Und Scott Pilgrim ist so, weil er es ja auch die Graphic Novel ja schon mitbringt, und weil der Film sich aber auch schön auf die Graphic Novel beruft, also die ganzen Zwischensequenzen, wenn sie die Ex-Freunde erklären, da wird das ja alles nochmal so kurz aufgerollt und dann immer auch im Grafikstil der Graphic Novel eingebunden und illustriert und auch dann, wenn er das Leben einsammelt, ist es ja wie im Videospiel und sowas. Und das ist alles so würdig. Also diese ganzen, das sind ja alle Anime-Sequenzen, die Edgar Wright da schafft. So diese ganzen Kampfszenen. Wenn das erste Mal dieser eine vertrottelte Ex-Freund bei diesem Band-Battle, bei dem ersten Auftauch, der erste von den sieben,
ja.
Mit dem sie irgendwann mal auf dem Schulhof einmal geknutscht hat, so für 10 Minuten, und mit dem sie immer irgendwelche anderen Typen verprügelt hat, der dann da auftaucht mit dem Kajal und durch diese Scheibe kommt und wie die sich dann mit den Fäusten so wie ein Dragon Ball berühren und dieses und auch dann diese Leisten später und sowas oder auch, dass dieses Dance Dance Revolution mit eingebunden wird mit diesem Ninja-Level und was dann am Ende auch wichtig ist für den gemeinsamen Kampf zwischen mit Knives zusammen und Scott gegen Gideon und so. Das ist so schön erzählt und das ist so respektvoll gegenüber dieser ganzen Nerd-Kultur und nicht so dieses, yo, Nerds oder Brillen und Big Bang Theory, Mario Klempner, sondern es ist so, ja, ein ganz schöner Liebesbrief an die ganze Kultur. Und deswegen kann man sich damit so gut identifizieren. Deswegen ist das, was da passiert, ist mega geil. Und diese ganzen Zitate an Animes und Dragon Ball, One Piece, Naruto Shit und sowas, das ist halt mega. So, also für mich als jemand, der jetzt nicht der mega viele Aktien in Animes hat, ist das trotzdem mega geil zu gucken. Und ich denke mir so, hey, das ist doch für jeden, der das liebt, ist das doch Bombe so, dass das so inszeniert ist und dass das so eine gute Kerbe schlägt. Und Edgar Wright ist einfach ein fucking Genie. Und das, was du halt vorhin meinst mit den ganzen Schnitten und so, auch diese eine Szene, wenn Wallace in der Tür steht und Knives klingelt und Scott sagt so, er ist nicht da und springt halt im Hintergrund durch das Fenster. Das ist so eine geile, lustige Szene. Und die hat so, der Film hat so einen geilen Drive. Der geht ja fast 2 Stunden, aber der hat so ein geiles Pacing. Und er lebt so krank von seinen Schnitten und wie der sich erzählt. Und der ganze Anfang, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, wenn die Kamera da rausfährt auf dieser Bank und dann diese Credits reinlaufen und sowas und sie da stehen und sowas, der ist so obergeil fotografiert. Der hat so krass gute Bilder. Auch immer, wenn sie auf dieser Schaukel sitzt und dieser Schatten so lang sich zieht und so. Da sind so viele geile Shots drin. Der hat so unfassbar viele gute Bilder. Er ist immer spannend erzählt. Der hat immer eine spannende Bildkomposition. Der ist immer krass. Der hat einen super guten Soundtrack. Das ist wirklich, das ist so eine Blaupause für den perfekten, guten Nerdfilm und auch trotzdem auch filmisch so gut. Also ist so unfassbar gut gefilmt. Das ist genauso, das ist ja
das meine ich ja mit diesem, zum Beispiel dieser Unterschrift, ne? Das ist, das sieht so geil aus. Ja.
Das hast du ja auch bei Baby Driver so ganz toll. Ich meine, er hat ja auch diese ganze Cornetto-Trilogie gemacht, also World's End, Hot Fuzz und Shaun of the Dead. Und die haben ja auch teilweise, also gerade Hot Fuzz ist teilweise mega krass. Mhm. Aber zum Beispiel bei Baby Driver hast du ja auch ganz viel von diesen so, wenn irgendwas passiert, wenn irgendwelche Schnitte gemacht werden, das ist inzwischen so eine Edgar Wright-Handschrift, aber die funktioniert halt einfach. Da gibt's zum Beispiel bei Hot Fuzz doch immer, dass wenn der Kaffee kocht oder so, also so eine Szene, die da immer so viel zu absurd passiert und immer viel zu intensiv gefilmt ist und sowas. Aber das ist halt, das macht's halt aus und das macht halt Baby Driver auch so extrem spannend, weil der halt so wahnsinnig schön von der Bildgestaltung ist. Keine Ahnung. Ich bin großer Fan von dem, wie Edgar Wright seine Filme inszeniert und ich glaube Scott Pilgrim ist da aber schon fast mein Liebling, weil da halt alles zusammenkommt und das einfach,
weil er auch sehr sehr eigensinnig ist, ne?
Voll, der ist so alone standing, den gibt's nicht nochmal. Es gibt keinen zweiten Scott Pilgrim-Film auf der Welt. Also das ist einfach der Film, den gibt's nur so ein einziges Mal.
Ja.
Das ist halt voll schön. Und alle spielen geil mit und die ganze Szene, wie du gesagt hast, so, ja, die Veganer-Gags sind natürlich 10 Jahre alt, da denke ich mir auch so, yo, da wird's wieder jemand geben, der dann sagt, aber das ist das, was ich vorhin auf der Bühne auch zu dir gemeint habe. So, ich finde auch immer, es ist auch immer eine Frage, wer ist der Sender? So, und wenn der Film verneigt sich vor so vielen und wenn der sich mal so ein bisschen so mit einem kleinen Kommentar in Richtung des zu sehr predigen Veganers anwendet, so, und weißt du, also gar nicht, ne, das ist ja auch so hier, so, wir wissen ja total, gibt einen Unterschied, bin ich vegan oder bin ich vegan? Ich bin vegan! Das ist ja ein großer Unterschied. Und dagegen richtet sich der Film ja eher so ein bisschen.
Also vor 5 Jahren war der Gag normal. Das war der Standard-Gag. Der war, woran erkennst du einen Veganer? Er erzählt's dir. Das war immer der Gag so. Und natürlich hat man in den letzten Jahren, also sei es in meiner Familie oder Freundinnen oder Ex-Freundinnen oder so, oder Freunde, jeder hat mittlerweile so viele Veganer innen in seinem Umfeld, dass man sich denkt so, ja, ganz ehrlich, die haben wahrscheinlich Recht und ich habe Unrecht. So, das ist so dieser Fargo-Moment. So, was, wenn sie Recht haben und ich habe Unrecht? So, dieser eine Fisch, der auf diesem Plakat schwimmt. Aber ich habe mal eine Frage an dich und ich will das, also bitte lach mich nicht zu sehr aus. Heißt es Pacing oder Pathing?
Pacing, oder? Mit C.
Weil ich dachte mir gerade, ich hätte verstanden, dass du TH aussprichst und dann war ich so, Pacing ist für mich die Schnelligkeit.
Ja, ja.
Und Pathing macht ja aber auch Sinn im Film, dass ich mir denke, das ist so der Weg, weißt du, die so.
Nee, ich meine jetzt eher die Geschwindigkeit.
Der Erzählwegfahrt. Okay, gut.
Ich weiß, was du meinst.
Gut, okay, gut. Ja, da bin ich ja Gott sei Dank beruhigt. Also
hast du alles richtig gemacht.
Gut, naja. Ist ein großartiger Film und es hat mir auch Spaß gemacht, den nochmal zu gucken, weil ich habe den auch beim ersten Mal, glaube ich, halbherzig geschaut. Und der hat für mich auch nicht so den Stellenwert gehabt, den er eigentlich verdient hat, weil der Film macht nichts falsch. Eigentlich stört er mich an keiner Stelle. Der ist super cool wegzusnacken, obwohl er gar nicht so kurz ist. Sondern das ist so der perfekte Film für so einen, ach, was soll man gucken, ey, lass den doch einfach schauen, du musst auch nicht die ganze Zeit super aufmerksam sein, man versteht relativ schnell, okay, der muss jetzt halt diese Ex-Freunde abarbeiten und dann kann man auch mal ganz kurz in die Küche gehen, sich was zu essen holen, wiederkommen, weitergucken und der macht trotzdem noch Spaß und das ist auch eine Qualität, die ein Film haben kann. So, es muss nicht immer der Film sein, bei dem man auf gar keinen Fall nur eine Sekunde blinzeln darf, sondern auch das macht einen Film, finde ich, schön. Zum Beispiel, das haben wir ja heute gesehen, so wir machen Live-Shows, die sind total abgefahren und man muss die ganze Zeit dabei bleiben, damit man alles versteht, weil auch Witze aufeinander aufbauen und so. Aber wir machen auch Live-Shows, wie zum Beispiel heute, die sind sehr, sehr ruhig und man könnte auch mal kurz irgendwas machen und weiß dann trotzdem noch, um was es geht. Und beide haben ihre Qualität und beide machen Spaß und ich glaube, mit beidem unterhält man die Leute und die Frage ist immer nur, was ist gerade der Ton, der gefragt ist und erwischt man in dem Moment auch gut denjenigen, der ihn sich anhört und dann ist eigentlich alles erlaubt.
Voll. Schön gesagt. Ist so. Scott Pilgrim macht einfach, ja, das ist einfach dieses, er weiß genau, was er machen darf und was er nicht machen darf. Satz.
Man, hast gerade gezögert, deswegen.
Ich hab extra gerade noch so im Schiff, so.
Das liebe ich ja gerade. Ich habe gehört, wie du gezögert hast. Der Film macht genau was. Und dann hast du noch kurz überlegt, wie du es alles sagen kannst, ne? Mhm. Oh, lieb ich, Max.
Aber es ist doch so. Der Film weiß ja, also der Film kennt ganz genau seine Position und der wird die füllt er aber komplett aus. So. Und das ist immer total wichtig, dass ein Film, wenn er sich ein Thema widmet, wie dem Nerdtum, dass er das mit Respekt tut. Und das ist halt, das sollte eh jeder Film tun, aber das habe ich jetzt gerade, also vielleicht kann ich das nochmal ganz kurz jetzt hier, um aus dem Thema dann auch langsam rauszugehen, mit Scott Pilgrim noch vielleicht noch zwei Sätze zu beim Prinz von Zamunda 2 zu sagen. Das werde ich jetzt, ich werde dich damit auch nicht voll labern, weil du hast den nicht geguckt und ich werde das dann einfach wieder in die Man Cave schieben, da muss ich dich hier nicht 20 Minuten anschreien, für was du nichts kannst.
Danke.
Aber Scott Pilgrim hat mir wieder einfach nur gezeigt, wie ein guter Film auszusehen hat. Und das ist einfach, also da gibt's einfach da gibt's nichts groß zu bemängeln. Du hast einen wahnsinnig talentierten Regisseur, der sich einem Thema mit vollstem Respekt widmet und der ein tolles Drehbuch hat, das aber auch spannend umsetzt. Also der Film ist wirklich spannend erzählt, der hat eine spannende Erzählweise und tollen Cast, ganz, ganz tollen Cast. Und dann hast du halt wirklich am Ende das Ding, das kannst du mögen oder nicht, aber es de facto von den Fakten kein schlechter Film. Also das ist einfach ein guter Film. Den kann man, kannst halt sagen, der ist mir zu stressig. Aber das kapiere ich nicht. Das ist mir zu nerdy. Das kapiere ich. Aber du kannst nicht sagen, dass es ein schlecht gemachter Film ist. Ein ganz toll gemachter Film. Und das, glaube ich, das ist auch mein finales Urteil zu Scott Pilgrim. Also wirklich, das ist einer schon meiner Lieblingsfilme. Weil da einfach alles genauso ist, wo ich es haben will. Was kein Lieblingsfilm von mir wird, ist Der Prinz von Zamunda 2. der jetzt gerade auf Amazon Prime erschienen ist, letzten Freitag mit einer unfassbar großen Promokampagne, wo auch mein Lieblingskokschnäuzchen Nikita Thompson nochmal was zu Wort kommen durfte, die einfach seit den Hype Awards mein absolutes Meme ist, für immer und ewig. Auf jeden Fall ist der Prinz von Zamunda 2 draußen. Das ist wahnsinnig große Fußstapfen, die der zweite Teil da tritt, weil der erste einfach, der ist von 87, ne, hat schon ordentlich was auf dem Buckel. Aber da habe ich geguckt und war so, wie scheißegal kannst du eigentlich ein Drehbuch verfassen? Also ich verstehe das nicht, das ist auch das Problem bei Wonder Woman, ich verstehe nicht, wie man so einen Film macht und zum Beispiel, ich habe ja Bill und Ted 3 sehr gelobt, weil der sehr viel Spaß gemacht hat und weil alle an dem Film einfach Spaß hatten. Und weil das auch ein Film ist, der eine sehr schwere Aufgabe hat. Der hat die Aufgabe, das Original irgendwie nicht kaputt machen, machen die ja das eh nicht so. Das halte ich ja eh für übertrieben, wenn Leute sagen, da habe ich jetzt den zweiten gesehen und hab mir den ersten kaputt gemacht. Der erste ist immer noch gut. Das Maul. Aber bei bei Prinz von Zamunda oder bei Bill & Ted war es so, da habe ich gesagt, ey, der dritte ist eine ganz tolle Ergänzung. Macht sogar viel mehr Spaß als der zweite. Ganz toll und ganz respektvoll mit dem Thema umgegangen und ist immer noch ein Quatschfilm, weil es sind auch einfach, Bill & Ted ist einfach schwachsinniges, ein wahnsinnig schwachsinniges Franchise, aber ist doch geil, dass sie das gut hinbekommen haben. Und auf ne, der macht genau das, was die anderen beiden auch gemacht haben, erzählt das super respektvoll, witzig, kreativ, schön dusselig, macht das super. Prinz von Zamunda 2 geht in diese unfassbaren großen Fußstapfen für einen der Filme, der Eddie Murphy Filme, also neben Beverly Hills Cop, also weiß nicht, was sind, wenn man dich fragt, was hat Eddie Murphy gemacht, was sagst du für drei Filme?
Dr. Doolittle.
Okay, das, ja, gut.
Beverly Hills Cop.
Mhm.
Und,
obwohl du, also egal ob du den ersten, hast du den ersten Prinz von Zamunda gesehen oder nee, nicht? Okay, aber würdest aber der, du trotzdem aber so...
Aber ist mir ein Begriff, ja.
Aber ist schon so, wo du sagst, so, das ist wahrscheinlich schon eines der Aushängeschilder von Eddie Murphy.
Ja, würde ich sagen.
Also ich würd jetzt mal grob behaupten, dass neben Beverly Hills Cop wahrscheinlich der... das Aushängeschild ist. Und dann kommen so Sachen wie Shrek oder sowas, wo er Esel synchronisiert hat. Und Eddie Murphy hat ja seit ein paar Jahren eh so einen schwierigen Stand, hat wahnsinnig viel Schrottfilme gemacht, also von dem relativ mittelmäßigen Geistervilla über so Sachen wie Mensch Dave und keine Ahnung. Dann aber auch so, dann hat er nochmal diesen Dolomite-Film gemacht, My Name is Dolomite auf Netflix vor 2 Jahren oder sowas. Der war wirklich gar nicht schlecht, der hat echt Spaß gemacht. Wo ich mir dachte so, yo, vielleicht wird das nochmal so ein Comeback, weil, ne, das ist ja die Sandler-Kurve, so, da kommt dann so dieses, da geht's dann irgendwann, ist der Tiefpunkt, ist dann so Jack und Jill, Kindsköpfe 2 und dann geht's langsam wieder hoch, so, und dann hast du halt irgendwann so Uncut Gems und bist so, yo, der kann's schon, wenn er will. Und bei Eddie Murphy habe ich ein bisschen auf was Ähnliches gehockt nach Dolomite, weil ich mir dachte, yo, das ist so der Film, da hat man auch kurz drüber gesprochen, aber vielleicht eine Oscar-Nominierung bekommt und so. War dann meiner Meinung nach aber nicht so stark wie zum Beispiel auch jetzt Sandler in Uncut Gems, aber hat das gut gemacht. Und dachte, yo, da, aber das ist jetzt der nächste Schritt. Und Prinz von Zamunda 2, boah, krass, das nimmst du dir dann vor, das Thema, das muss ja schon richtig dick werden. Und dann gucke ich den so. Und den ersten mag ich ganz gern. Ich mag den ersten. Ich finde, der erste ist keine Überkomödie. Ich glaube, das war halt einfach in ihrer Zeit eine ganz krass riesige Komödie. Aber damals waren halt Komödien in den 80ern auch einfach was anderes. Es hat anders funktioniert. Das haben jetzt auch ein paar Leute mir geschrieben. Ja, aber der erste war ja auch schon scheiße. Denke ich so, nee, der erste war damals schon gut und hatte ein wahnsinnig hohes Standing. Und Eddie Murphy war einer der größten Weltstars neben Michael Jordan, Macaulay Culkin und Michael Jackson. War irgendwo in dieser oberen Liga von 5 bis 10 Künstlern auf der Welt. War Eddie Murphy in den frühen 90ern, späten 80ern. Und das muss ja schon was Großes werden. Und dann habe ich den geguckt und das ist wirklich, jeder Gag basiert auf dem ersten Teil. Es wird alles aufgegriffen, es tauchen, also Eddie Murphy schlüpft ja ganz viele Rollen, also im ersten Teil, das machen sie auch im zweiten, er und sein Kollege, aber es basiert jeder Gag auf dem ersten Teil. Es sind einfach nur teilweise den Gag einfach jetzt einfach nochmal vorgetragen in liebloser. Er ist wahnsinnig schlecht geschrieben. Also wirklich so wahnsinnig schlecht. Er hat halt irgendwie ein Kind gezeugt aus Versehen im Drogenrausch in Amerika, einen Jungen, weil er hat ja nur Mädels hier und ihm soll jetzt der Thron streitig gemacht werden und Frauen sind keine würdigen Thronfolgerinnen und deswegen muss er seinen Sohn wieder zurückholen. Also auch schon ein bisschen hängen geblieben am Anfang. Also das hat natürlich mal hinten raus noch eine Moral und sowas. Das machen sie im Jahre 2021 schon nicht, so den Plot so zu schreiben. Aber boah, was hab ich den Film geguckt und war so, wie scheißegal kann alles sein. Das war wirklich tragisch, weil das macht den ersten nicht schlechter, ne, aber es macht ihn auch nicht besser. Das ist halt so, ich bin dann immer so, okay, waren jetzt 1,5 Stunden, gucke ich halt auf Amazon Prime, hab dafür jetzt kein Geld ausgegeben, nicht wie bei Wonder Woman, wo ich extra noch mein Sky-Ticket hoch hab, um dann noch Filme gucken zu können, danach wirklich fast meinen Tisch gebissen hab zu Hause. Aber es war trotzdem so, ich verstehe halt nicht, also ich bin immer so ratlos, weil ich bin, wie kann man denn, das ist doch eine riesengroße Produktion. Und wenn man sagt, wir machen Prinz von Zamunda 2, da sitzt man noch in Hollywood und sagt so, ich hole mir die besten Schreiber, die für Comedy, es gibt so viel gute Komödien, es gibt so viel gute, schlaue Köpfe, die können, wenn du sagst, wir machen Prinz von Zamunda 2, dann steht ganz Hollywood stramm und sagt, yo, wir machen's. Hm. Und dann kommt dieser Film raus und er ist einfach immer die, ich hab mehrmals auf der Couch gesessen und gesagt, jetzt kommt es, jetzt passiert es. Und es ist immer das passiert, weil es immer die erstbeste Idee war. Und das fand ich so schrecklich. Und das ist auch Eddie Murphy und dem ersten Teil und allen so unwürdig. Und ich kapiere das langsam nicht mehr. Also bei Wonder Woman war es ja noch schlimmer, weil der Plot auch noch so grauenvoll riesige Löcher hatte und so. Aber ich verstehe langsam diese Hollywood-Schreiber nicht mehr von diesen Blockbustern, dass das immer schlechter wird, dass die immer liebloser werden, dass das immer hingerotzter wird. Das ist Wahnsinn. Also das ist wirklich seit ein paar Jahren, vielleicht fällt es mir einfach mehr auf, aber es war bei Jumanji so, es war bei Man in Black International so, es war bei Wonder Woman war es ganz, 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 ganz extrem so, es war aber auch bei Suicide Squad so und noch ein paar andere Sachen, die ich die letzten Jahre geguckt habe. Da denke ich mir immer so, ey, wie kann das alles durchgehen?
Ja.
Hölle. Also wirklich, der Film ist, der ist wirklich die Hölle. So. Das einzige, die einzige Szene, die ich wirklich, wo ich kurz da sagte, war so, wow. Es gibt eine Szene, da stirbt sein Vater. Aber der kündigt es an. Der sagt so, ich werde heute sterben. Und der wird ja gespielt von hier, Jones, der auch Darth Vader seine Stimme gegeben hat und Mufasa und sowas, der auch im ersten Teil sein Vater war. Mhm. Und, der kündigt das an, dass er sterben wird und dann wird seine Todeszeremonie live aufgeführt, während er stirbt. Und ist alles komplett dumm, aber was da passiert, da tauchen erst, also das Ganze wird moderiert von Morgan Freeman. Das schon mal, muss ich kurz lachen. Und dann kommen erst En Vogue und präsentieren ihren großen Hit aus den 90ern, What a Man, aber What a King. Und während En Vogue performt, gehen die zur Seite und spielen auf einmal Salt and Pepper und zu rappen zwei Parts. Da habe ich gesagt, wer hat denn wirklich nochmal Salt and Pepper 2020 ausgraben können bei den Dreharbeiten? Das ist ja Wahnsinn. Also, dass ich nochmal Salt and Pepper beim Leben sehe, ist ja Wahnsinn. Und ja, die Szene war so schon, wo ich kurz dachte so, yo, die war ganz cool. Und das war so, weil ich Salt and Pepper auszuziehen, oft auch nochmal rauszuziehen aus dem Hut, das ist schon sehr konsequent die 80er nochmal zurückgebracht. Aber leider war das dann auch schon so das Größte, was im Film passiert ist. Ansonsten war der hinten raus wirklich wahnsinnig dünn. Also so ein dünner Film.
Muss ich direkt an John Mulaney denken. Salt and Pepper! An alle, die das noch nicht gesehen haben, John Mulaney auf Netflix, kann man sich mal die Specials angucken. Sehr, sehr witzig. Stand-up, der Spaß macht. Ja, Max, das klingt doch furchtbar.
Ja, du guckst ihn nicht.
Nee, mach ich nicht. Hört ich auch nicht vor. Warum hast du den geguckt?
Na, weil ich den ersten mag und weil ich mir immer denke, ja, entweder werde ich überrascht oder ich habe wenigstens was, wo ich wieder heftig drüber abziehen kann. Mhm. Und ey, ich sag, und WandaVision Finale war wirklich sehr, sehr schön. Aber damit, jetzt belästige ich dich wirklich nicht mehr. Jetzt kannst du Feierabend machen.
Da machen wir jetzt Feierabend, ihr Lieben. Es ist jetzt mittlerweile auch schon das 23.24 Uhr. Der Max und ich sind wirklich seit 6 Stunden am Labern.
Ich muss jetzt noch schneiden und hochladen, deswegen super.
Du musst es jetzt noch schneiden und hochladen, du arme Sau. Mach einen schnellen Schnitt. Wie beim... Mach die Seiten kurz. Oben ein paar Strähnchen rein und dann reicht es. Das war schön. Dankeschön an alle, die heute beim Stream zugeschaut haben oder gestern dann in dem Fall, je nachdem, wann es hört. Und das war's, Maxi. 5 Jahre im Autokino. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch auch nochmal an dich.
Mein Lieblingsmoment auf der Bühne war, Max, herzlichen Glückwunsch. Ich habe leider kein Geschenk. Ja, ich habe auch keins. Das war herrlich. Das habe ich geliebt.
Ach, ich fand's schön.
Ich fand's auch schön. Es war ein sehr schöner Abend. Ich habe jetzt wirklich die ganze Zeit noch Nachrichten bekommen, dass es die Leute so toll fanden. Technik muss wohl auch gut funktioniert haben. Das ist ja auch immer wichtig bei sowas. Also großartig, großartig, großartig. Danke auch nochmal an Dave. Und jetzt machen wir hier mal den Laden dicht und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche. Tschüss.
Ciao, Sie.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.